Ich habe mich 10 Jahre meines Lebens praktisch nur mit Nationalsozialismus beschäftigt. Björn Höcke, von dem ich jetzt persönlich nichts halte, weil ich ihn für einen nationalen Sozialisten halte. Ja. Ich bin ja ein großer Fan der Freiheit, nicht nur der wirtschaftlichen Freiheit, auch der geistigen Freiheit. Dabei gehen wir völlig vorbei, ja, an den eigentlich Wichtigen, an den Zukunftstechnologien. Ich meine, das ist ja wie bei KI. Zur Zeit, wo die Raumfahrt noch staatlich beherrscht war, da war es so, da waren dann zum Teil nur 1000 Leute noch in der Produktion tätig und 14.000 waren im Overhead angesiedelt. Ja, also so völlig irrsinnig. Also mein Buch ist einfach eine Abrechnung, dass ich sage, Private können es einfach besser.
Herzlich willkommen, liebe Freunde der Freiwilligen Kooperation. Wir melden uns heute zurück mit einem altbekannten und sehr geschätzten Gast. Dr. Dr. Rainer Zittelmann ist zu Gast. Soziologe und Historiker, jeweils promoviert, also Dr. Dr. Rainer Zittelmann, Sie haben richtig gehört. Und er hat ein neues Buch geschrieben, Weltraumkapitalismus, warum das die Privaten besser können als die Öffentlichen. Die Haftung ist ein Thema und so weiter, darüber werden wir sprechen. Aber Ihr Buch wird überschattet, vielleicht ist es auch positiv, PR ist immer gut. Sie sind derzeit in den Medien wegen eines angeblichen Hitler-Vergleichs. Sie haben ja früher schon geschrieben, dass Hitler ein Linker war. Wir wissen das, die Eigentumsrechte waren den Nazis nicht so am Herzen. Insofern kann es kein Kapitalist gewesen sein. Aber ja, warum verfolgt man Sie da jetzt? Und welche Reaktionen haben Sie erlebt? Die Time, nicht die Times, sondern die auf der Insel, die Zeitung hat informiert schon. Also es ging breit durch die Presse. Herzlich willkommen.
Ja, Dankeschön. Ja, was ist passiert? Ich habe im Dezember eine Sache repostet auf X, und zwar, ich bin Historiker und habe über Hitler promoviert, habe mich ungefähr 10 Jahre meines Lebens mit Hitler und dem Nationalsozialismus fast ausschließlich beschäftigt, und ich bin eigentlich gegen diese Hitler-Vergleiche, weil normalerweise dienen die eher dazu, eine Diskussion zu beenden und einen anderen zu diffamieren. Aber jetzt in einem Fall hat sich mir doch ein Vergleich aufgedrungen, und zwar was die Außenpolitik und die Rhetorik von Hitler und Putin anlangt, ja, besonders so immer, das sind Leute von unserer Nationalität im Nachbarland, das hat eigentlich gar keine Berechtigung, ich will nur das und dann ist Ruhe, ja, und das bin ich nicht der Einzige, dem das aufgefallen ist von den Historikern, dass da sehr große Parallelen gibt. Und dann habe ich im Dezember so ein Bild gesehen im Internet, das war links der Hitler mit einer Sprechblase, gibt mir die Tschechoslowakei und dann gebe ich Frieden. Und rechts der Putin mit gibt mir die Ukraine und dann ist Frieden. Also klar, das war eine Warnung nach dem Motto, glaubt nicht den Worten der Diktatoren. Da ist man schon mehrfach in der Geschichte schlecht gefahren mit. Jetzt hat der Hitler, wie das halt so ist, ein Hakenkreuz gehabt, was ich nicht wegrecherchiert habe. Und jetzt ist es normalerweise verboten, Hakenkreuze zu zeigen, aber das ist kein absolutes Verbot. Ich meine, Sie haben bestimmt auch schon viele Abbildungen gesehen in Schulbüchern, in Museen oder wo auch immer. Der Paragraph, um den es hier geht, 86a, der wurde mal gemacht, weil man nicht wollte, dass auf der Straße Leute rumlaufen, die mit dem Heil Hitler groß und Hakenkreuzarmbanden. Deswegen wurde der Paragraph mal gemacht. Jetzt wird er aber inzwischen immer exzessiver angewandt. Das können manchmal Sprüche sein. Jetzt zwei bekannte Journalisten, der Jan Fleischhauer, der Norbert Bolz, gegen die wurde auch ermittelt. Das ist jetzt eingestellt, im einen Fall gegen Geldzahlung, im anderen Fall einfach so eingestellt. Jetzt bin ich dran. Ja, und das ist halt was, ja, was schon eine gefährliche Entwicklung ist. Nicht nur mit diesem Paragraphen, generell diese Einschränkung der Meinungsfreiheit. Wir kennen ja auch den Fall, wo der Rentner, bei dem morgens um 6 die Polizei stand, weil der Habeck als Schwachkopf bezeichnet hat, oder neulich ist dann auch eingestellt worden, weil einer den Merz als Pinocchio bezeichnet hat. Und ja, das sind ja nur die Fälle, von denen man jetzt hört. Aber ich bin jetzt eine bekanntere Person, kann mich wehren. Sogar die Times in London, sicher die renommierteste Zeitung oder die beiden renommiertesten Zeitungen, sagen wir, in Europa haben groß berichtet. Die Neue Zürcher Zeitung heute auf der ersten Seite und die Times auch groß. Also das ist nicht nur in Deutschland in allen Medien gelaufen, nicht in allen, aber in Bild und Welt und überall, auch im Fernsehen. Aber in einem Fall wie bei mir wird es dann halt publik. Aber es gibt ja Dutzende, vielleicht hunderte andere Fälle, wo die Leute nicht so bekannt sind und das nicht publik wird und wo die auch vielleicht nicht das Geld haben, um sich zu wehren. Ich meine, der Anwalt, der jetzt für mich arbeitet, der ist gut, aber der ist natürlich auch nicht billig. Und also ich bin ja ein großer Fan der Freiheit und nicht nur der wirtschaftlichen Freiheit, auch der geistigen Freiheit. Ich bin immer mehr zu der Meinung gekommen, wenn man abwägt, der Schaden, der auch durch eine noch so absurde Meinungsäußerung angerichtet werden könnte, auf der einen Seite, und der Schaden, der angerichtet wird dadurch, wenn der Staat anfängt zu definieren, was darfst du sagen oder was nicht, dann ist der Schaden, der durch die staatlichen Restriktionen ist, auf jeden Fall größer. Ich meine, sollen doch Leute auch Unsinn reden von mir aus. Kann einer erzählen, die Erde ist eine Scheibe oder Elvis Presley lebt noch und die Mondlandung hat nicht stattgefunden oder was auch immer. Ja, es gibt ja da viele Spinner. Dann will ich doch auch sehen, wer Schwachsinn redet. Ja, ich bin sogar also jetzt anders als sonst Menschen, die politisch so denken wie ich, nicht dafür, dass man diese Pro-Palästina-Demonstranten, die dann von the river to the sea irgendwo krölen. Ja, ich finde es klar, für mich ist es abstoßend. Ich bin da 100% dagegen. Aber dann wollen wir doch sehen, wer sind denn die Leute? Wer verbreitet da solche Parolen, statt das irgendwie so zu unterdrücken? Aber gut, das ist so ein grundsätzlicher Weg. In dem Fall geht es ja aber, ist ja dieser Paragraf vollkommen zweckentfremdet worden, ja, von einem Paragraph, der ursprünglich mal so diente, dass man sagt, wir wollen nicht, dass hier Hakenkreuze in propagandistischer Manier zur Schau gestellt werden. Wenn jetzt auf einmal liberale Leute wie ich und der Fleischhau und der Bolz mit diesem Paragraph drangsaliert. Und ich darf noch vielleicht zum Schluss dann ein Gedankenexperiment geben. Der Björn Höcke, von dem ich jetzt persönlich nichts halte, weil ich ihn für einen nationalen Sozialisten halte. Ja, aber ich finde trotzdem, dem hat man auch Unrecht getan. Der hat ja diese Parole alles für Deutschland verbreitet, ja, und wurde ja dafür dann auch zu einer Geldstrafe verknackt. Ja, das Argument war, der müsste doch wissen, dass es eine NS-Parole war, weil er Geschichtslehrer ist. Also ich habe mich 10 Jahre meines Lebens praktisch nur mit Nationalsozialismus beschäftigt. Mein Freund und ehemaliger Chef, Professor Falter, 50 Jahre, wir beide wussten es nicht. Ja. Es gibt 1000 Bücher über Nationalsozialismus, ja, und da steht sicher auch in irgendeinem auf Seite 48, dass das eine NS-Parole war. Aber ich gebe jetzt mein Gedankenexperiment. Ich sage Ihnen jetzt meine andere Parole, die eindeutig eine NS-Parole ist und die ich total ablehne. Das ist nämlich der Spruch Gemeinnutz vor Eigennutz. Die ist viel prominenter. Die stand nämlich im 25-Punkte-Programm der NSDAP drin und auch auf ganz vielen Münzen im Dritten Reich. Eine Parole, wo ich denke, die vielen Linken und auch sicherlich Sozialdemokraten recht gut gefallen würde. Gemeinnutz vor Eigennutz. Ja? Jetzt stellen Sie sich mal vor, das würde heute jemand sagen oder posten. Meinen Sie, dann steht die Polizei morgens um 6 vor der Tür und sagt, du hast hier gesagt, Gemeinnutz vor Eigennutz. Ganz bestimmt nicht. Den Fall habe ich noch nie gehört. Und das heißt, da wird immer völlig inkonsistent mit zweierlei Maß gemessen. Deswegen, wenn es nach mir ginge, würde man alle diese Meinungsparagraphen generell abschaffen. Und wenn man schon nicht abschafft, dann muss man sie wenigstens so klar definieren, dass du weißt, dass sie für den Zweck angewandt werden, wo sie mal ursprünglich gemacht waren. Ja, aber das ist also, wie gesagt, eine ganz verhängnisvolle Entwicklung. Und der Grund ist meiner Meinung nach, jahrelang hat man versucht, Menschen, die nicht links sind, mundtot zu machen, mit der sogenannten Cancel Culture und Political Correctness Gebot. Also man hat die Faschismuskeule genommen, man hat kräftig draufgeschlagen und das hat man aber so intensiv gemacht und immer mehr inflationiert. Überall Nazis, überall Faschisten, der, dass es sich irgendwann abgenutzt hat einfach. Ich muss auch sagen, leider, weil die einzigen die davon profitieren, sind wirkliche Rechtsextremisten, weil die können jetzt mit dem Schulterzucken, ja, Rechtsextremist, was soll's, ist ja jeder sozusagen, okay, bin ich das auch. Ja. Aber das hat sich verbraucht, das wirkt nicht mehr und deswegen geht man jetzt in die nächste Stufe über und macht das Gleiche mit repressiven Mitteln, also tatsächlich mit der Staatsgewalt dann. Und das ist nochmal eine neue Stufe und da ist es eigentlich bei mir nur ein Beispiel.
Ja, aber schön, dass Sie da so jetzt auch in die Offensive gehen. Das finde ich sehr, sehr gut. Und Sie haben es gerade erzählt, das ist natürlich, sind wir bei der österreichischen Schule, das Gesetz des abnehmenden Grenznutzen. Ja, also wenn Sie einen Witz einmal erzählen, lachen die Menschen beim zweiten Mal vielleicht auch noch ein bisschen, beim zehnten Mal nicht mehr. Und so ist es eben mit dieser Parole auch. Ich habe das auch erlebt, dass Leute gesagt haben, ja, wenn man jetzt hier die Wahrheit sagt oder mal das kritisiert mit der Energiethematik oder sonst was oder mit dem Euro, so fing es ja eigentlich an mit der Diskursverengung, dann ist man gleich irgendwie rechts oder dieses oder jenes. Also die Menschen machen sich darüber mittlerweile lustig. Und auf der anderen Seite, und das haben Sie gerade auch gesagt, das wird halt so oder so ausgelegt. Und beim Thema Kriegstüchtigkeit, das spielt es keine Rolle. Ja, das kann man auch in den Mund nehmen, obwohl es auch Punkt, Punkt, Punkt Sprech sein könnte. Also im Grunde, Sie merken, das ist ein völliger Irrsinn, weil jeder, wir haben eine gewisse Sprache, wir haben Vokabeln, wir haben Wörter, die zur Verfügung stehen und die sollen die Menschen frei verwenden können und sie sollen auch selber beurteilen können. Das ist ja eigentlich das, wofür wir freiheitlichen Menschen stehen sollten, für das selbstständige, eigenständige Denken, für die Vernunft. Und da bin ich ganz bei Kant, ja, also möglichst viele Informationen und dann können die Menschen mittels der eigenen Vernunft entscheiden, was sie für richtig und für falsch erachten. Dieses betreute Denken ist doch fatal und nach meiner Beobachtung fing das, das ist natürlich auch eine subjektive Beurteilung meinerseits, aber ich habe das gemerkt, als das losging mit der Euro-Krise, als man eben gesagt hat, diejenigen, die Euro-Rettungsmaßnahmen kritisiert haben, die wurden dann gleich in irgendeine Ecke geschoben, in die sie nicht gehörten.
Europafeinde wurde dann gesagt, ja, nur weil man gegen Euro war,
ja. Ja, genau. Das ist eine Sachfrage, die dann emotional aufgeladen wird und dann ist man gleich in irgendeiner Art und Weise dann rechts oder sonst was oder antieuropäisch, wie auch immer. Also den Sachfragen widmet man sich gar nicht. Und das ist meine eigentliche These in diesem Rechts-Links-Gedankengefängnis. Sie haben das ja auch schön gesagt, alles, was diesen kollektivistischen Narrativen dient, ja, Gemeinwesen, Gemeinnutz etc. vor Eigeninteresse, das wird durchgewunken, der Rest eben entsprechend nicht. Und da laufen wir wirklich, wie Sie auch gerade schon gesagt haben, in extrem ungünstiges Fahrwasser. Und den Punkt mache ich jetzt eben in dieser Links-Rechts-Debatte. Und Gut-Böse wird überhaupt nicht mehr, also es wird über Machtfragen, es wird über Parteien, über Personen, aber auf die Sachebene kommt man gar nicht mehr. Und das war eben bei der Euro-Thematik auch schon so, dass man da nicht drüber gesprochen hat, sondern eben hängen geblieben ist in diesem Empörungschaos aus rechts, links, dagegen, dafür, gut, böse.
Es ist noch eine andere Lehre auch. Also wenn man mit so Linken diskutiert, dann, ich kann mich noch erinnern, so vor 10, 20 Jahren, dann haben die einem ja oft gesagt, ja, ich bin zwar für mehr Staat jetzt in der Wirtschaft, vielleicht sogar für Verstaatlichung von manchen Betrieben, aber ich will auf keinen Fall sowas wie in der DDR, also die politischen Freiheiten, die geistigen Freiheiten, die sollen ja erhalten bleiben. Das war immer so das Argument, was die gebracht haben. Ja, jetzt sieht man aber doch inzwischen, wie stark beides zusammengehört. Also machen wir uns doch keine Illusion. Die Leute, die so drauf sind, wenn die uneingeschränkte Macht hätten, ja, dann wäre nicht nur die wirtschaftliche Freiheit weg, sondern ist auch die geistige Freiheit weg. Und das ist ja das, wo Hayek auch schon vorgewarnt hat in seinem Buch Der Weg zur Knechtschaft, dass halt doch die geistige Freiheit und die wirtschaftliche Freiheit sehr stark zusammenhängen. Man sieht hier, dass die Feinde der wirtschaftlichen Freiheit auch die Feinde der geistigen Freiheit ist, genau wie umgekehrt. Wir sind für wirtschaftliche Freiheit und wir sind halt auch für die geistige Freiheit. Ich finde, es gehört beides zusammen.
Ja, absolut. Freies Denken, freie Rede, freie Handlung. Ja, das ist ganz, ganz wichtig und das ist untrennbar.
Und da muss man sich ja unterscheiden. Es gibt ja auch Leute von rechts, die kritisieren das genau wie ich, diese Einschränkung der Meinungsfreiheit. Bei denen habe ich aber manchmal Zweifel, wie sie selbst so agieren würden, wenn sie selbst an der Macht wären. Ja, also ich sage das mal vielleicht nicht bei allen, aber bei manchen aus der AfD, ich wäre mir da nicht so sicher, die Leute, die, wo sich heute die Freiheitseinschränkungen gegen sie richten, wie die dann drauf wären, wenn sie die Macht hätten. Weil ich kenne es ja aus dem linken Bereich. Wo ich jung war, als Teenager, war ich auch links. Und natürlich, wir waren für Freiheit und gegen radikalen Erlass, gegen Berufsverbote und. Aber warum, ehrlich gesagt? Weil es gegen uns ging. Jetzt inzwischen, wo die Linken ja die viele Machtpositionen erobert haben, sind es die gleichen Leute, die dann sagen, nee, keine Rechten im öffentlichen Dienst und so weiter. Ja, also das heißt, die waren nur so lang, wie sie ihn genutzt hat. Und auch wenn wir manche sagen, ja, der G.D. Vance, der hat es doch gesagt. Ja, der hat das gesagt, aber den Trump halte ich auch nicht für einen Freiheitsfreund. Ich meine, der ist es nicht in Bezug auf die Wirtschaft mit der ganzen völlig wirklich verrückten Zollpolitik, die er da macht. Ja, aber er ist auch kein Freund der geistigen Freiheit, meiner Meinung nach. Das sieht man ja, wie der mit Journalisten umgeht. Ja, wenn da irgendwie ein Medium ist, was kritisch über ihn berichtet, dann macht er da eine Milliardenklage gegen die oder auf der Pressekonferenz schreit er dann, you are fake news, shut up oder so. Ja, das ist nicht die Art, wie jemand, ein Liberaler, ein Freiheitsfreund wie Sie und ich, mit Menschen umgeht, die anders denken. Deswegen sind wirklich die Leute so wie Sie und ich, für die Freiheit ein Selbstzweck ist, ein Wert für sich, der nicht nur dann praktisch Freiheit zur Einschränkung kritisiert, wenn sich gegen ihn selbst richten, sondern ich richte mich auch, ich bin auch dagegen, wenn die Freiheit der Meinungsäußerung von Leuten eingeschränkt wird, die völlig anders denken als ich. Ich meine, jeden Tag werden Fake News über Kapitalismus verbreitet. Ja? Ich habe noch nie geschrieben und bin auch nicht der Meinung, dass das verboten werden soll. Das wäre immer ganz gut, wenn es mal so einen Faktenchecker-Dienst gäbe. Die checken ja immer nur Fakten, die von oder wirkliche oder vermeintliche Fake News von rechts. Aber es gibt ja niemanden, der mal diese ganzen linken Fake News über Kapitalismus jeden Tag kritisiert. Ja, aber ich bin nicht dafür, dass man solche Leute dann irgendwo mit Strafen bedroht oder so, sondern das muss alles, das ist ja der Sinn auch von der freien Gesellschaft, in einer freien geistigen Auseinandersetzung, da muss man halt sehen, dass man sich durchsetzt.
Absolut. Und diese Objektivierungsstellen, die vermeintlich versuchen, irgendetwas zu objektivieren, eine Meinung oder Fakten, wir haben ja alle nicht die allumfassenden Informationen. Also eigentlich sollte man halt, wie Sie es gerade gesagt haben, wenn jemand dann Kapitalismuskritik übt, dann soll er sich doch Debatte mit ihnen stellen und dann können die Menschen ja selber beurteilen, wie sie das sehen, wer die besseren Argumente hat. Und manche sind natürlich überhaupt nicht offen dafür und schränken dann oder hören nur dem einen mehr zu. Das ist dann eben so. Aber ich denke gerade, dass diese Debattenkultur ganz, ganz wichtig ist, dass das wieder in den Vordergrund gerückt werden sollte. Und deswegen finde ich das auch klasse, dass kürzlich der Philipp Bargus mit dem Herrn Bofinger diskutiert hat, wo mir auch die Haare am Rücken sich aufgestellt haben, um es mal so ein bisschen plakativ darzustellen, was der Herr Bofinger da erzählt hat. Aber das war auch, genauso sollte es eigentlich sein. Diesen Diskurs sollten wir viel mehr bewusst eingehen. Und ich glaube auch, bin natürlich überzeugt davon, dass die freiheitliche Seite die besseren Argumente hat, aber man kann die Menschen auch nicht von einem auf den anderen Tag vom Volletatisten zum Freiheitsfreund machen. Also das wird halt auch schwierig, das muss man dazu sagen.
Ich sehe das ja vielleicht mal als Überleitung jetzt zu dem Buch, was Sie vorhin schon erwähnt haben. Ich habe es ja auch dabei. Ja.
Genau.
Ich habe das jetzt schon manchmal gepostet, obwohl es jetzt erst am 16. praktisch rauskommt. Ja. Und da gibt's dann auch schon so linke Vögel, die schreiben drunter, das ist alles Mist, das ist alles Schwachsinn. Neulich schreibt einer, nur mal gehen wir in die Diskussion gleich rein, er schreibt, der Musk ist ein reiner PR-Mann, der hat überhaupt nichts Entscheidendes für die Raumfahrt gebracht. So, ja, schreibt er, ohne das Buch zu lesen. Und jetzt sage ich mal ein paar Fakten dagegen. Ja, also Weltraumkapitalismus, was meine ich damit? Für mich ist es der beste und durchschlagendste Beweis von der Überlegenheit vom Kapitalismus, weil Weltraumfahrt war ja noch im letzten Jahrhundert praktisch rein staatlich und kaum jemand hat sich vorstellen können, dass es irgendwann mal Privatunternehmen machen. Und die Mondlandung hat ja auch geklappt mit einem riesen Ressourceneinsatz, zwar in heutigem Geld gemessen 300 Milliarden Dollar, 400.000 Leute, die dafür gearbeitet haben, 20.000 Unternehmen, aber immerhin war eine tolle Sache und hat geklappt. Und das wird dann auch von manchen so als Argument genommen, guck mal, wie man muss das halt mit dem Staat machen. Was ich jetzt in meinem Buch mache, ich frage mal, was war dann die nächsten 50 Jahre in der bemannten Raumfahrt? Und das war ein Flop nach dem anderen. Ich zeige das mit dem Space Shuttle, was absolut daneben war. Und ja, irgendwann waren die ja nicht mal mehr in der Lage, die Amerikaner mit eigenen Raketen ihre Astronauten zur internationalen Raumstation zu bringen. Also ab 2011 mussten die praktisch in völlig veralteten russischen Soyuz-Raketen hochfliegen, weil sie selbst blank waren. Space Shuttle war nichts, dann gab es auch zwei Unfälle mit 14 Toten, dann wurde es eingestellt und dann haben sie versucht, was anderes zu entwickeln, es hat auch nicht geklappt. Und dann gab es ein paar Leute nur, die gesagt haben, lasst doch mal versuchen mit diesen privaten Unternehmen, vielleicht können die das besser, ja? Und da war eine Formulierung damals von der NASA, hat jemand gesagt, mit dem Musk und so, das war unser Hail Mary Pass. Also ich wusste das auch nicht bisher, was das heißt. Das ist, glaube ich, im Football so die letzte Situation, wenn alle schon, also du hast praktisch schon verloren und es klappt nicht mehr, dann machst du nochmal eine Sache, die fast immer schief geht, aber sag mal, das ist jetzt alles auf eine Karte. Das habe ich gesagt, das war jetzt unser Hail Mary Pass, wir geben mal Kleingeld, also eine halbe Milliarde, was ja im Vergleich zu diesen anderen Summen, die die sonst haben, nichts ist. Versuchen wir mal mit diesen privaten Raketen, da haben sich ja viele aufgeregt, Politiker, diese privaten Raketenliebhaber, Raketenbastler, das fährt doch vollkommen an die Wand. Was ist das für eine Idee? Aber es gab auch ein paar in der NASA, muss man sagen, die haben gesagt, lass uns mal probieren. Und da war eine Frau, die hat dann den Kontakt immer halten sollen zu dem Musk. Oder die hat gesagt, jede Woche waren bei mir 2-3 Leute im Zimmer, die haben gesagt, Mensch, du arme Sau, dass du hier mit diesen Verrückten zusammenarbeiten musst, ja, du tust dir wirklich leid. So, was ist dann aber passiert? Der Musk hat dann tatsächlich 2020 das geschafft, nach den vielen Jahren erstmals wieder von amerikanischem Boden mit einer amerikanischen Rakete Menschen zur ISS zu bringen, aber diesmal halt privat, nicht mehr staatlich. Und inzwischen, nur mal, was ist inzwischen passiert, wenn man das letzte und vorletzte Jahr nimmt, dann hat das Unternehmen von Musk, also SpaceX, mehr erfolgreiche Raketenstarts gehabt als alle staatlichen Raumfahrtunternehmen der Welt zusammen. Sonst die Amerikaner, die Chinesen, die Europäer, die Inder, ja, das ist also ganz konkret, gab es im letzten Jahr 352 Raketenstarts und davon waren 162 von SpaceX gewesen. Und von den 14.000 aktiven Satelliten im All sind 9.600 Starlink-Satelliten von dem Musk. Das heißt also, das ist das Thema von meinem Buch, dass ich nachzeige, was lief denn damals schief? Warum haben die das vom Start nicht geschafft? Was waren die Gründe? Welche ökonomischen Anreize haben gefehlt? Und dann zu erklären, was hat der Musk denn anders gemacht? Und warum läuft es denn bei dem besser? Ja? Und dann noch einen Blick weiter in die Zukunft, dann sage ich ja, was fehlt denn eigentlich noch? Was fehlt heute? Und ich sage, es fehlt der wirtschaftliche Anreiz für bestimmte Dinge. Also zum Beispiel, die sagen jetzt, wir wollen eine Stadt auf dem Mond bauen. Oder Musk will ja sogar auf dem Mars Menschen ansiedeln. Andere wollen Bergbau machen auf Asteroiden. Aber was bisher nicht so bedacht wurde, ja, wem soll das denn dann gehören? Wer soll denn das Eigentum an Grund und Boden haben auf dem Mond oder auf dem Mars? Und da gibt es einen Vertrag, den Weltraumvertrag von 1967. Der ist also von allen wichtigen Staaten unterschrieben worden. Der sagt, Staaten ist es verboten, Eigentum an Himmelskörpern oder Grund und Boden zu erwerben. Das finde ich hervorragende Regelung, dass es den Staaten verboten ist. Aber ich sage, gut, dann müsste es halt Privatleuten erlaubt sein. Und da gehen die Meinungen der Juristen auseinander, weil da steht nichts ausdrücklich drin in dem Vertrag. Jetzt gibt es die einen Juristen, die versuchen, das irgendwo indirekt abzuleiten und sagen, ja, aus dem und dem Grund sind die ja mit gemeint auch. Und dann gibt es die anderen Juristen, die sagen, nee, Quatsch, was nicht verboten ist, ist erlaubt und Private dürfen das. Aber das Einzige, was sicher ist, dass es unsicher ist. Und das ist für Investoren natürlich nicht richtig toll, wenn es nicht sicher ist. Ja, und deswegen will ich mit dem Buch praktisch jetzt ein Signal setzen, eine Diskussion eröffnen. Wir brauchen privates Eigentum an Grund und Boden, auch auf dem Mond, auch auf dem Mars. Das ist eigentlich so naheliegend, der Gedanke. Weil ich meine, wo auf der Erde funktioniert ein Wirtschaftssystem ohne Privateigentum an Grund und Boden? Ja? Es gibt jetzt Länder, da gehört es dem Staat, aber da kannst du dann für 70 Jahre oder so pachten und das verkaufen. Das ist fast genauso gut wie Privateigentum. Aber wo es jetzt gar kein Eigentum gibt, ja, das ist in Nordkorea eigentlich nur. Ja? Und ich meine, ein System, was nicht mehr auf der Erde funktioniert in Nordkorea, warum glaubt im Ernst irgendjemand, wie kann man bekloppt sein und denken, das klappt dann auf dem Mars oder auf dem Mond? Nee, da muss ja das Wirtschaftssystem noch viel effizienter sein, weil die Lebensbedingungen so extrem sind durch die kosmische Strahlung, durch die viel geringere Schwerkraft und durch alle anderen Faktoren. Da ist also für die geringste Ineffizienz nur kein Platz. Da musst du maximal effizientes Wirtschaftssystem haben. Und deswegen sage ich also, will zur Diskussion stellen, wir müssen Grund und Boden die Rechte auch haben auf dem Mond, auf dem Mars und auf Asteroiden. Und dann ist erst der wirtschaftliche Anreiz da, das zu finanzieren. Weil wenn der Musk jetzt sagt, er will 1 Million Menschen zum Mars bringen, ja, oder andere gibt es, die sagen 50.000. Ja, aber bitte, wer soll das bezahlen? Der Staat kann es doch niemals bezahlen. Das muss ja privat finanziert werden. Und da sage ich, dann soll doch derjenige, der fähig ist und in der Lage, da erstmal hinzukommen, ne? Und der dann aber auch was daraus macht und es entwickelt, dem soll das Land zuerst gehören. Wem denn sonst? Bestimmt nicht einem, der nicht mal eine Rakete bauen kann, um hinzukommen, geschweige denn da was zu machen. So, das finde ich fair und gerecht. Der soll es zuerst haben, aber der wird es natürlich dann nicht für sich behalten, sondern der wird es dann zur Refinanzierung benutzen, um das Ganze zu finanzieren. Also ich stelle mir das konkret vor. Es gibt in den USA diese REITs, das sind Real Estate Investment Trusts. Ja. Da können Sie auch heute schon Bürokomplexe oder auch ein Portfolio von Immobilien erwerben oder Grund und Boden. Und so stelle ich mir das vor, ein Mars-REIT zum Beispiel oder für eine bestimmte Fläche auf dem Mars oder auf dem Asteroiden. Und dann kann jeder praktisch ganz demokratisch, der da, vielleicht kann man schon mit 100 Euro dabei sein, dass du ein kleines Stück davon kriegst. Das klingt jetzt alles fantastisch, aber Achtung, ich habe schon einen Verbündeten gefunden für diese Ideen. Und zwar, mein Buch kommt jetzt im Juni in den USA raus, und zwar in einem der größten Verlage der USA. Bisher habe ich meine Bücher leider nur in kleineren Verlagen veröffentlicht. Jetzt habe ich einen der größten gewonnen, Skyhorse. Und das Vorwort hat jemand geschrieben, denn wird hier in Deutschland kennen nicht jeder, in den USA kennen jeder. Das ist Newt Gingrich, weil er war Speaker of the House, ja, einer der bekanntesten amerikanischen Politiker. Der hat das Vorwort geschrieben, hat gesagt, genau so muss es sein. Und was mir noch wichtiger ist, also ich habe viele Stimmen schon zu dem Buch bekommen, die das gelesen haben. Der weltweit angesehenste Experte für Space Economy, das ist der Matthew Reinsill von der Harvard Business School. Der hat gesagt, das Buch ist Pflichtlektüre für jeden, der sich für das Thema interessiert. Und noch ein Chip drauf hat gelegt Robert Zubrin. Das ist der Mann, der Gründer der Mars Society, der den Musk maßgeblich beeinflusst hat. Also der hat den Musk erst in diese Richtung gebracht. Ja, der schreibt, das Schönste, der schreibt, Freedom will bring us space, space will bring us freedom. Und Rainer Zittmann shows us the way. Das heißt, die haben einfach gesehen, hier ist mal auch eine Perspektive, weil es geht auch um die Anreize. Wenn kein Anreiz ist, ich meine, für die Mondlandung, da war der Anreiz einfach der, wer kommt zuerst hin? Das ist Systemwettbewerb. Die Sowjets wollten zeigen, der Kommunismus ist besser. Die Amis wollten zeigen, der Kapitalismus ist besser. Und am Schluss haben die Amis gewonnen. Aber dann waren die ja insgesamt 6-mal auf dem Mond. Dann war die Luft raus. Und dann die nächsten 50 Jahre nichts mehr gewesen, so, ja. Und das ist natürlich nicht der Sinn der Sache, ja. In der nächsten Stufe geht es ja nicht drum, dann noch mal hin, dann die Fahne reinstecken, wieder 50 Jahre dann nichts machen, sondern es geht ja drum, dann auch da ökonomisch was zu machen. Und dafür brauchst du Anreize. Und deswegen ist also mein Buch ein flammendes Plädoyer für Privateigentum an Grund und Boden. Und mich wundert es eigentlich, dass so ein naheliegender Gedanke, dass der nicht schon längst von anderen auch verbreitet wurde. Also klar, in ein paar juristischen Fachzeitschriften, da gab es schon mal so Diskussionen, aber die liest ja außer mir niemand. Aber so in einem populären Buch habe ich es noch gar nicht gefunden.
Ja, das ist interessant. Ich meine, Sie haben einige Punkte schon genannt. Zum einen die naturrechtliche Erstinbesitznahme, ja, also wenn es jemand anders noch nicht gehört hat. Und dann natürlich auch der unternehmerische Aspekt und die Tatsache, wir haben das ja gesehen, BRD, DDR, Ressourcenverschwendung in der DDR, wo ging es den Menschen und der Umwelt besser? In der BRD, dort, wo es eben marktwirtschaftlicher war, nicht so, wie wir beide uns das vorstellen, besser als heute, aber vor allem auch besser als in der DDR. Und wir haben ja diesen wunderbaren Vergleich jetzt, was damals aufgewendet wurde an Ressourcen und wie wenig, in Anführungsstrichen, Ressourcen Musk jetzt aufwenden musste. Und
da sage ich schon mal eine Zahl. Also 2 DDR, haben Sie vollkommen recht. Zum Beispiel die CO2-Emissionen bezogen aufs Bruttoinlandsprodukt, die waren 3-mal so hoch in der DDR wie in der Bundesrepublik. Und von manchen, wie zum Beispiel Schwefeldioxid, war sogar 10-mal so hoch. Ja. Aber wenn man jetzt auf die Raumfahrt kommt, da habe ich eine interessante Zahl. Wenn ich jetzt vergleiche, die Launchkosten nennt man das in der Fachsprache, also die Startkosten, wie teuer ist es, 1 Kilo ins Weltraum zu bringen, und vergleiche, wie teuer war das beim Space Shuttle und was ihn selbst kostet beim Musk, dann hat er die Kosten um 95% reduziert. Das heißt, das kostet jetzt nur 5% von dem, was mit Space Shuttle war. Und der Musk sagt, das ist erst der Anfang. Von dem Stufen werde ich weitere 90% runterbringen. Und warum? Das muss man jetzt auch mal verstehen. Zur Zeit, wo die Raumfahrt noch staatlich beherrscht war, da war es so, da haben ja auch, die NASA hat ja nicht selbst Raketen gebaut. Das waren durchaus auch private Unternehmen. Aber die waren von der NASA bis ins Detail Mikromanagement angeleitet. Weil also Politiker und Beamte denken immer, sie wissen alles am besten und müssen dann genau sagen, das musst du so machen. Die haben sogar zum Teil vorgeschrieben, welche Mitarbeiter sie einstellen sollten und welche Zulieferer es haben sollte. Also das war bis ins Detail vorgeschrieben. Und dann haben natürlich die Politiker, die Beamten eine Angst gehabt, ja, dass jetzt irgendein Unternehmer zu viel verdienen könnte. Und da haben die sich folgende total schwachsinnige Idee ausgedacht. Also die ist so schwachsinnig, dass man es eigentlich gar nicht glauben kann. Die haben gesagt, wir nennen es Cost-Plus-System. Also du musst deine Kosten nachweisen und dann darfst du nochmal so 8-10%, warum? Weil wir finden, das
voller
ist
Anreiz.
Das, was okay ist, darfst du oben drauf schlagen. Was haben die Unternehmen gemacht? Der Robert Zyprin, den ich schon erwähnt habe, der hat damals bei einem der größten Raumfahrtunternehmen gearbeitet. Der hat gesagt, unser bestes Produkt war unser Overhead. Weil wir mussten ja nur die Kosten erhöhen und dann wurde der Gewinn höher. Also 1 Milliarde Kosten bei 10% sind 100 Millionen Gewinn. 3 Milliarden Kosten sind 300 Millionen Gewinn. Also muss ich nur die Kosten, ja, da hat der Overhead, wo dann am Schluss, der hat gesagt, da waren dann zum Teil nur 1000 Leute noch in der Produktion tätig und 14.000 waren im Overhead angesiedelt. Ja. Also so völlig irrsinnig. Und ich meine, es ist immer in der Ökonomie wichtig, welche Anreize gibt es. Und wenn du jetzt der Staat einen Anreiz setzt, möglichst teuer zu machen, dann wird es halt auch teuer. Ich habe sowas nur einmal erlebt beim Buch. Das ist vielleicht eine Anekdote, die ich mal erzählen muss, aber das zeigt, wie wichtig wirtschaftliche Anreize sind. Ich hatte so einen Verlag in London und da war in jeder Phase, wo man korrigiert hat, die Druckfahren, waren immer wieder neue Fehler drin, besonders in Grafiken. Ich kenne es schon von anderen Verlagen, aber so extrem war es noch nie. Da war immer wieder, das waren bestimmt 15 Durchgänge, wo es immer wieder falsch war. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Da sagt er, ja, ich habe ja hier selbst auch ein Problem. Bei jeder neuen Korrektur muss ich ja den neu bezahlen, den Grafiker. Da habe ich gesagt, wie? Der wird bezahlt, umso öfter er was korrigiert. Das ist doch ein Wahnsinn. Du bezahlst denn ja dafür, umso mehr Fehler er macht, umso mehr verdient er doch. Das wundere ich mich nicht. So, lange Rede, kurzer Sinn. Der Verlag ist pleite gegangen, noch bevor mein Buch da erschienen ist, ja, weil einfach die falschen Anreize da waren. Und das war auch damals so in der Raumfahrt. Und der Musk hat natürlich dann gesagt, also so ein irrsinniges System mache ich nicht mit. Die haben dann sich auf ein anderes Modell geeinigt. Und zwar so ähnlich wie jetzt bei UPS oder bei FedEx. Der hat gesagt, also ein Paketdienst, ja, der hat gesagt, ich bringe zum Beispiel deine Satelliten in den Weltraum oder deine Astronauten auf die Raumstation und dafür kriege ich einen Festpreis. Genau wie FedEx oder UPS. Ja. Und du bezahlst mich nach einem Festpreis. Und das, was ich einspare dann, ist mein Gewinn. Und da war natürlich dann genau der gegensätzliche Anreiz da, nämlich der Anreiz einzusparen, weil jeder Dollar, den er gespart hat, hat ja seinen Gewinn erhöht. Zeigt also auch, wie wichtig die richtigen wirtschaftlichen Anreize sind.
Ja, absolut. Ich meine, 1919 hat Ludwig von Mises bereits nachgewiesen, dass es ein Kalkulations- und Koordinationsproblem gibt im kollektivistischen Gemeinwesen. Und das haben wir dann ja später gesehen in der DDR und BRD. Und genau so ist es auch in der Raumfahrt. Und man kann natürlich auch den Vergleich, den ich jetzt gerne mal aufmache, natürlich auch danke für Ihr Beispiel, auch wenn das Sie wahrscheinlich, Sie haben gerade köstlich gelacht mit Ihrem Verlag, der dann pleite gegangen ist. Aber so ein lebhaftes Beispiel, das war es wert, die Mühen, das behaupte ich jetzt einfach mal. Allein wie Sie gerade geschmunzelt haben, hat man ja gesehen, dass Sie heute sagen, ja, das ist jetzt ein tolles Beispiel, was ich erzählen kann. Ich kann mittlerweile drüber lachen. Damals habe ich GK...
Die paar Haare, die ich noch habe, die sind mir zu Berge gestanden.
Ja, also ich kenne ja solche Misserfolge auch, aber Sie sehen es, Anreize, Haftung, das ist das Entscheidende, das sind die Faktoren. Und beim Thema Straßenbau in Deutschland sehen wir auch, dass die Anreize nicht da sind. Und da fehlt auch das Unternehmerische, eben weil die Straßen nicht irgendwo bilanziert werden als Produktionsmittel eines Unternehmens und dann auch abgeschrieben werden. Wenn man das nämlich machen würde, dann würde man feststellen, wenn irgendwann die Instandhaltungsmaßnahmen größer sind als die Abschreibungen, dann müsste man die Brücke mal neu bauen auf der A45. Was war es? Man hat sie so verrotten lassen, dass sie zusammengebrochen ist bzw. gesprengt werden musste. Und Sie können das beobachten, wenn Sie mit dem Auto durch Deutschland fahren, was mittlerweile ja auch immer unerträglicher wird, weil die Straßen ziemlich defekt sind. Überall sind Straßensperren, es arbeitet niemand und da ist auch der Fehlanreiz, dass die Mittel freigegeben werden, sobald eine Baustelle irgendwie eröffnet ist. Also Fehlanreize, wohin man nur schaut. Und wenn es ein Unternehmer wäre, dem die Straße gehören würde, der würde, weil es sein Produktionsmittel ist, weil sein Eigentum ist, weil er dafür haftet und weil er nur dann Geld verdient, wenn die Straße befahrbar ist, vernünftig, dann würde er, der würde dafür sorgen, dass es zügig instand gesetzt wird und auch vor allem, ja, schnell. Ja?
Also, also wir haben wann beim die Start Leute denken wirklich so schwachsinnig, dass man sich gar nicht reinpresst. Ich sage mal ein Beispiel jetzt mit, ich habe ein Kapitel über Bergbau auf Asteroiden. Klingt noch nach Zukunftsmusik, ist aber technisch im Prinzip machbar heute. Es gibt ganze Bücher drüber, über technische Lösungen. Aber was gefehlt hat lange, war der ökonomische Anreiz, weil es gibt ja tatsächlich die Meinung oder die gab es, dass wenn du dann Bergbau da betreibst, das sei das Gemeingut der Menschheit, hieß es, müsste dann gleichmäßig auf alle verteilt werden, also auch auf die Entwicklungsländer und die gar nicht in der Lage sind, überhaupt dahin zu kommen, statt dass es dem gehört, der dazu in der Lage ist. Jetzt aber, wer macht denn sowas? Ich meine, wer geht das Risiko ein? Und wer fliegt da zum Asteroidenbetrag Bergbau, wenn der sagt, vielen Dank und jetzt verteilt es mal sozialistisch an alle, weil das ist das Gemeingut der Menschheit. Also da muss man doch schon total bekloppt sein, um das zu verstehen. Nicht zu verstehen. Da hat sich schon ein bisschen entschärft, weil da ist durch Lobbyarbeit von Firmen, die in dem Bereich tätig sein wollten, ist jetzt wenigstens in dem sogenannten Artemis-Accord festgeschrieben worden, dass dir das gehört, was du da oben praktisch rausholst. Ja? Aber ich sage, das ist noch nicht genug. Du brauchst wirklich Eigentum an Grund und Boden, auch um dann zum Beispiel, dass das auch finanziert werden kann und beliehen werden kann und so weiter. Ohne das wird es ja auch nicht funktionieren. Ja? Und ich habe also viele Leute kennengelernt, jetzt bei den Recherchen zur Raumfahrtspezialisten, die haben natürlich als Techniker und Ingenieure viel mehr von den technischen Sachen verstanden als ich. Zum Beispiel, den ich sehr schätze, Eugen Reichel, ist heute ein Freund von mir, der hat 48 Weltraumbücher geschrieben und der hat natürlich da ein Wissen, das kann ich meins nicht mit vergleichen. Aber was denen alle gefehlt hat, ist ein bisschen die ökonomische Perspektive auf die Sache. Und das versuche ich jetzt zu verbinden. Deswegen Weltraumkapitalismus, übrigens den Titel finde ich toll, aber da muss ich zugeben, den habe ich mir nicht selbst ausgedacht, sondern ich war eingeladen zum Vortrag von dem Professor Hans-Werner Sinn, den ich sehr schätze, in München. Ja. Und dann hat er mich hinterher noch zum Abendessen eingeladen und da war ich gerade im Schreiben von dem Buch und habe erzählt dann von dem Buch und habe gesagt, ja, mir fehlt noch ein Titel, ich bin da überlegen. Und da sagt der Sinn, Zittelmann, nennen Sie es Weltraumkapitalismus. Das ist gut, dann haben Sie einen Begriff geprägt. Also vielen Dank an Professor Sinn. Die englische Fassung heißt jetzt New Space Capitalism. Ja. Aber das ist also, einen Buchtitel zu finden, ist schwierig. Und ist wichtig, ich habe auch schon mit manchen Titeln sehr gut gelegen, ich habe auch schon mit manchen total daneben gelegen, weil man so dann die Distanz hat. Also ich sage mal, ein Buch, was ein tolles Buch ist von mir, aber was nicht gut verkauft wurde, das habe ich genannt, Der Aufstieg des Drachen und des Weißen Adlers. Das ist ein Buch über Vietnam und Polen. Und ich fand es toll mit diesen Bildern, der Drache und der Weiße Adler, beide steigen auf. Das Problem war, niemand wusste, wer ist der Drache. Die Leute haben gedacht, das ist ein China oder so. Der Weiße Adler wusste erst recht niemand. Ja? Und deswegen habe ich also einfach einen falschen Titel gewählt für das Buch. Ja? Und das ist also, Sie kennen es ja auch, sind auch Buchautor. Manche Autoren, die machen sich einen langen Kopf über den Inhalt, aber nicht über den Titel. Aber der Titel, der kann total entscheidend sein. Deswegen hoffen wir jetzt, dass es mit dem Weltraumkapitalismus funktioniert. Und viele Menschen haben es wirklich noch nicht so im Schirm. Die halten es für Nischenthema. Wer das auch denkt, dem empfehle ich mal Folgendes. Nur mal, dass man sieht, wie stark wir heute schon davon abhängig sind. Jeder benutzt ja heute eigentlich ChatGPT oder irgendeine andere KI. Einfach mal eingeben und fragen, Gedankenexperiment, was passiert, wenn morgen alle Satelliten ausfallen? Ja, und dann, ich will es gar nicht erzählen, steht es auch in meinem Buch drin, einfach mal jetzt nach dem Gespräch bei ChatGPT fragen, was passiert, wenn alle Satelliten ausfallen, und dann wird die Bedeutung möglich, und das ist nur die Gegenwart, und die Zukunft, das kommt ja erst noch. Ja, ich bin also der Meinung, wir stehen jetzt vor einer so großen historischen Schwelle, wie vielleicht vor 70.000 Jahren, wo die ersten Menschen, die in Afrika damals gelebt haben, Afrika verlassen haben, ja, und dann auch irgendwo hingegangen, wo es kalt und unwirtlich war und schwierige Lebensbedingungen, aber da gab es halt immer ein paar, die waren etwas neugieriger, abenteuerlustiger und die Pioniere, Leute wie heute der Musk, ja? So, und das ist jetzt die nächste Stufe. Es gibt so einen Spruch von einem russischen Raumfahrtpionier, der hat gesagt, die Erde ist die Wiege der Menschheit, aber man kann nicht immer der Wiege liegen bleiben. Das heißt, jetzt kommen die nächsten Schritte dann, Mond und Mars. Und da gibt es wieder zwei Arten von Leuten. Die einen sagen, ach, ist alles Fantasterei, ist Science Fiction, ist unmöglich. Das hat man auch noch gemeint, kurz vor der Mondlandung. Also ich habe hier Umfragen angeführt, dass noch 4 Jahre vor der Mondlandung der größte Teil der Menschen geglaubt hat, das sei nie möglich. Ja? Oder das Lustigste war, 2 Monate bevor das erste Flugzeug geflogen ist, da gab es vorher andere Versuche, die gescheitert sind. Da hat einer der New York Times geschrieben, also wenn sich die genialsten Wissenschaftler und Techniker der Welt zusammenraufen, dann kann in 1 bis 10 Millionen Jahre das Wirklichkeit werden, dass man so fliegen kann in 1 bis 10 Millionen Jahren. Das wusste ich mal, ich glaube 2, 3 Monate später war da das erste Flugzeug. Also man unterschätzt es auch manchmal, kann sich es einfach nicht vorstellen. Und mein Buch ist jetzt nicht Science Fiction, sondern basiert ja auf wissenschaftlicher Forschung. Also ich habe 250 wissenschaftliche Aufsätze gelesen für das Buch. Ich habe über 100 wissenschaftliche Bücher zugelesen. Ich habe gesprochen mit Leuten, war auf Kongressen gewesen und habe das halt verdichtet in einer hoffentlich auch spannenden Sprache. Einfach auch, um Leuten, die auch pro Kapitalismus sind, neue Argumente an die Hand zu geben. Weil was mir aufgefallen ist, dass oft die Argumente, die sind alle richtig für Kapitalismus, aber irgendwie sind sie halt immer wieder die gleichen. Sie kennen es auch, da steht einer da, da habe ich hier noch das Hayek-Zitat, das Mises-Zitat und das so und so. Und stell dir vor, Robinson auf der Insel und dann machen die das, das. Das ist alles richtig, aber ist auch ein bisschen langweilig, wenn es immer das Gleiche ist. Ja? Und deswegen habe ich so meinen Beitrag gesehen, ich bin ja Historiker, dass ich sage, ich nehme jetzt mal Themen auf, die noch keiner so auf dem Schirm hatte. Zum Beispiel, ich habe ja das eine Buch geschrieben, das trotz dem blöden Titel gutes Buch ist über Polen und Vietnam. Für die englische Ausgabe habe ich dann davon gelernt, da heißt es How Nations Escape Poverty. Das klingt dann schon etwas gefälliger. Habe auch 2 Filme dazu gemacht, die kann man auf YouTube finden. Einen Film über Polen, einen Film über Vietnam.
Sehr empfehlenswert.
Habe da nachgewiesen mal, das ist vielleicht noch was Prinzipielles, was ich sagen muss, was mir ganz wichtig ist. Ich habe so ein Modell, ich nenne das die Reagenzglas-Theorie. Was sage ich damit? Nimm jetzt mal ein Reagenzglas, wo du 2 Bestandteile drin hast. Markt und Staat. Oder Kapitalismus und Sozialismus. Und stell dir das als Land vor. Wir haben in Wahrheit nur Mischsysteme auf der Welt. Es gibt nirgendwo puren Kapitalismus. Es gibt nicht mal puren Sozialismus irgendwo. Es ist ein Mischverhältnis. Und ich sage mal, jetzt pass mal auf, was passiert, wenn du mehr Markt reingibst in das Reagenzglas? Beispiel Vietnam die letzten Jahrzehnte oder Beispiel Polen die letzten Jahrzehnte. Oder was passiert, wenn du mehr Staat eingibst? Beispiel Venezuela die letzten 25 Jahre. Und das habe ich für einige Länder durchdekliniert, habe da auch Bücher drüber geschrieben und habe gesagt, so was ich bisher mit Ländern gemacht habe, mache ich jetzt mal für eine Industriebranche, nämlich für die Raumfahrtindustrie und beobachte, was ist passiert dadurch, dass wir mehr Markt eingegeben haben. Ja? Und dadurch kam ja erst diese Revolution. Und ich meine, da sieht man mal, wie bekloppt die Europäer sind, dass die das immer noch nicht begriffen haben. Ich meine, die Amerikaner haben es doch an sich vorgemacht, ja. Und wir sind ja so lächerlich, wie wir heute dastehen. Ich sage nur mal eine Zahl. Die europäischen Raumfahrtunternehmen, die ja staatlich sind, haben im letzten Jahr 8 erfolgreiche Raketenstarts durchgeführt, ja. Das heißt, der Musk 162. Das heißt, der Musk hat mit seinem Unternehmen allein 20 mal mehr Raketenstarts durchgeführt. Oder eine andere Firma, Rocket Lab heißt die wurde auch von einem privaten Unternehmer, von dem Peter Beck in Neuseeland gegründet. Der hat immerhin auch 21 Starts letztes Jahr, also auch fast 3-mal so viel wie die Europäer. Da sagt man, dann bitte guckt euch das doch einfach mal ab, ihr müsst das Rad nicht neu erfinden. Die haben dann dem Markt mehr Raum gegeben, wobei das zum Teil auch nur ein Zufall war. Also das ist vielleicht eine der lustigsten Geschichten. Mir hat mal einer gesagt, der Obama war eigentlich der Vater der privaten Raumfahrt. Da sage ich, wie der Obama, was hat der denn mit Raumfahrt und Kapitalismus am Hut? Da sagt er mir, der hat überhaupt nichts damit am Hut. Aber das war das Gute, weil wo der an die Regierung kam, da hat er, der wollte alles für seinen Obamacare und für Sozialstaat aufblähen, verwenden. Und Raumfahrt hat er null interessiert. Und dann haben ihm ein paar Leute ganz geschickt eingeredet und haben gesagt, Mensch, dann lass es doch die privat machen. Ah ja, das ist gut, dann macht es privat. Ja, so, das heißt, Lehre, wenn Politiker sich überhaupt nicht für ein Thema interessiert, dann wird es auf einmal richtig gut, ja. Und das kann man auch sehen an der privaten und an der bemannten Raumfahrt und an der unbemannten Raumfahrt. Ich habe jetzt kritisch gesprochen über die bemannte Raumfahrt, aber die unbemannte Raumfahrt, die war gar nicht so erfolglos. Ja, da gab es viele tolle Sachen. Warum? Weil die haben wenigstens mal die Ingenieure und die Wissenschaftler machen lassen. Die Politiker haben sich einfach nicht für interessiert. Bei der bemannten Raumfahrt, ja, jeder hat eine neue Idee gehabt. Geht zum Mars? Nee, zum Mond? Nee, doch zum Mars. Und nee, doch zu Asteroiden. Und nee, wir machen jetzt das. Also jeder neue Präsident hat da sein neues Ding gehabt, hin und her und hin und her. Ja. Und das war natürlich nicht förderlich. Und dann haben sie eine Rakete gebaut oder versuchen es jetzt noch, das SLS-System, das nennt man spöttisch in Amerika Senat Launch System, weil es so politisch vom Senat bestimmt ist, da müssen die Arbeitsplätze geschaffen werden und da und die Firma muss noch was und der Lobbyist, ja. Ergebnis ist, dass das Milliarden, aber Milliarden, das kann sein, dass jeder Flug allein 2 bis 4 Milliarden Dollar kostet, was genauso wahnsinnig ist, wie noch wahnsinniger als bei dem Space Shuttle, wo es auch schon 1 bis 1,5 Milliarden gekostet hat. Also mein Buch ist einfach eine Abrechnung, dass ich sage, Private können es einfach besser. Ich bin dabei nicht so dogmatisch, ja. Wenn es bestimmte Bereiche gibt, wo man einfach kein Geld verdienen kann mit Grundlagenforschung oder sicher auch im Militär und das wird dann vom Staat gemacht, okay, aber überwiegend soll es halt privat organisiert sein und das ist so das, wofür ich kämpfe und jetzt kommen wir zum Hitler zurück, ja, deswegen bin ich froh, dass ich jetzt heute über das Thema reden kann. Ich rede jetzt seit Tagen noch nur über Hitler, dabei will ich gar nicht über Hitler reden diese Tage, sondern ich will über Weltraumkapitalismus reden, ja, und jetzt stattdessen klar, wegen dieser Sache verstehe ich auch, kommt jetzt jeder und sagt, sag mal was über Hitler. Aber das ist 40 Jahre her, dass ich meine Doktorarbeit über Hitler geschrieben habe. Aber das Buch, das kommt jetzt und das ist ein Thema, Sie merken, ich brenne da richtig dafür und es fasziniert mich. Und ich sage auch mal für junge Leute, ich frage oft junge Menschen auch, was soll ich studieren? Soll ich jetzt BWL machen und so? Nur nicht, hör auf damit. Das ist Quatsch so. Ich war selbst Unternehmer. Und ich habe nicht BWL studiert, aber ich habe oft Freundinnen gehabt, die BWL studiert haben. Nichts davon hätte ich brauchen, oder fast nichts, 95% nicht. Ja. Der Erich Sixt von dem Autoverleih hat beim Interview gesagt, nach 2 Semestern BWL-Studium habe ich festgestellt, dass für mein weiteres Leben völlig irrelevant ist und habe es deswegen aufgegeben. Ja. So, also bitte nicht BWL studieren, das ist eine brotlose Kunst in meisten Fällen. Auch nicht unbedingt Jura studieren. Wenn du schon Jura studierst, dann lieber irgendwo in den USA und spezialisierst dich auf Weltraumrecht. Ja, das hat da eine Zukunft. Aber noch besser, studiere irgendwas Handfestes. Mach irgendwas wie Raumfahrtingenieur oder Raketentechnik oder sowas. Das ist das, was gebraucht wird. Und da will ich mal junge Menschen auch für begeistern, die vielleicht noch nicht so wissen, wo sie hinwollen. Und die neben das Buch ja sagen, Mensch, wenn der Musk das schon gesagt hat, Anfang der 2000er Jahre, und ich meine, man hat ja den Musk absolut ausgelacht damals dafür. Das ist ja nicht so lange her, dass die Leute über ihn gelacht haben mit dem Space. Und dann vor ein paar Jahren gab es schon die Ersten, die haben gesagt, die Prophezeiung, so ein paar Investmentbanken, die haben gesagt, der erste Weltraum-Billionär, also ich meine jetzt deutsche Billionen, in Amerika sind es ja Trillionär, wird aus dem Space-Bereich kommen. Und der Musk ist ganz nah dran. Ich weiß nicht, heute der Tagessatzkurs, aber dessen Vermögen war neulich bei 820 Milliarden. Das heißt, da fehlen mir noch 180. Und dann ist der mit Space, ja, und der macht jetzt seinen Börsengang. Das kam jetzt natürlich zugute. Jetzt soll der nächste Börsengang kommen von SpaceX. Und das wird der größte Börsengang der Geschichte mit einem geplanten Emissionsvolumen von 50 Milliarden Dollar. Bisher der größte war 29 Milliarden Dollar und zwar auf einer Bewertungsgrundlage von 1,5 Billionen, also in amerikanisch 1,5 Trillion Dollars. Ob das jetzt überbewertet ist oder nicht, ich war noch nie bei irgendeinem Börsengang dabei, da mache ich mal ein paar Fragezeichen. Die KGVs von dem Musk, die waren schon immer schwindelerregend hoch und das wird diesmal auch so sein. Aber allein das Thema natürlich, dass die Leute mal sehen, das ist nicht so, als hätte man, was haben Sie jetzt für ein Nischenthema ausgesucht, Weltraumkapitalismus, was ist das, gibt es überhaupt? Ja, dann guckt ihr mal die Börsenkurse von, es geht ja nicht nur bei mir um SpaceX, sondern guckt ihr mal von Firmen an, wie Rocket Lab oder Planet Lab, ja, die haben ja in den letzten Jahren zum Teil über 1000% zugelegt. Das ist nur noch von der Öffentlichkeit nicht bemerkt, weil wir in Deutschland, wir diskutieren dann lieber über irgendwie Gendersprache oder hat er einen falschen Post gemacht oder irgendwie, wie können wir Klimawandel irgendwie noch die letzte Quäntchen, irgendwas, ja. Das sind ja so die Diskussionen, die wir gerne führen. Und dabei gehen wir völlig vorbei, ja, an dem eigentlich Wichtigen, an den Zukunftstechnologien. Ich meine, das ist ja wie bei KI. Ja, die Chinesen machen es, die Amis machen es, ja, und wir auch.
Die Deutschen haben keine Energie dafür.
Ja, wir machen auch was. Wir machen Regulierung, weil die sagen erstmal, erstmal müssen wir regulieren, bevor du überhaupt anfängst. Das wäre so ähnlich, ich meine, wo die ersten Menschen künstlich gelernt haben, das Feuer zu machen, ja. Wenn es damals schon Grüne gegeben hätte, ja, da wäre bestimmt einer daneben gestanden und hätte gesagt, Vorsicht, da Feuer, da kann viel anbrennen, wir brauchen erst eine Feuerverordnung und eine Feuerwehr und Leitlinien und das, hör mal auf damit, erst wenn wir das alles haben, dann kannst du auch dein Feuer machen. Das ist natürlich, wie Dinge einfach ins Leben kamen, auch diese Risikoaversion, und ja, dagegen schreibe ich jetzt an, und ich bin also der festen Meinung, das ist ein absolutes Zukunftsthema, was hier im Moment komplett verschlafen in Deutschland, so wie wir auch KI verschlafen haben oder auch diese großen Hightech. Ich meine, wann ist das letzte große Tech-Unternehmen in Deutschland gegründet worden? SAP, 1972, ja. SAP. 1972, das ist ungefähr so lange her wie die Mondlandung. Also seitdem ist nichts mehr passiert, ja, außer noch mal Wirecard vielleicht. Da reden wir lieber nicht drüber über den Murks, ja. So, das genau, heißt, wir sind wieder dabei, einfach die Zukunft zu verschlafen.
Ja, also Sie haben das wunderbar ausgeführt, und wir können einiges mitnehmen aus dem, was Sie dort an Argumenten geliefert haben für die freie Wahl, für ablehnbare Angebote, weil darum geht's ja letztlich im Kapitalismus. Und beim Staat kann man eben nicht Nein sagen, also fließen die subjektiven Werturteile der Menschen gar nicht ein. Das ist ja das große Problem. Was wir natürlich noch mitnehmen können, ist die Tatsache, dass man in seinen eigenen Buchtitel nicht verliebt sein sollte. Ja, dass es eben auf die Verpackung ankommt und dass Impulse von außen auch helfen können. Haftung ist wichtig, Anreizstrukturen sind wichtig, und Sie haben ein tolles Plädoyer gehalten. Und ich glaube, das ist meine Überzeugung, Sie sind vom Timing ganz gut jetzt, dadurch, dass der Börsengang eben kommt und dadurch, dass da viel passiert. Und während wir in Deutschland eben alles tot regulieren, und das ist auch etwas, was ich mitnehme aus diesem Gespräch, gut ist, wenn Politiker sich dafür nicht interessieren, weil dann kommt auch keiner auf die Idee, irgendwelche Regularien einzuführen und das zu hemmen. Und in Deutschland, ja, die KI kommt deshalb nicht zum Tragen, weil wir ein Energieproblem haben. Also wir empfehlen natürlich dieses Werk, und auch dafür gebührt Ihnen ein großes Lob. Es gibt, glaube ich, niemanden im deutschsprachigen Raum, der das Wort Kapitalismus so oft auf seinen Buchtiteln hat. Also auch dafür herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen maximalen Erfolg und bedanke mich für das heutige Gespräch. Bitte das Video fleißig teilen, und auf bald. Danke.